Ich liebe einfach den Weihnachtsmann.
Vielleicht müsste man auch erstmal definieren, was Nerds sind.
Nerds?
Was ist denn für dich ein Nerd?
Für mich ist ein Nerd jemand, der sich in irgendeinem kleinen Gebiet sehr gut auskennt. Wie jemand, der eine Inselbegabung hat, aber nicht als Begabung, sondern ein Insel-Interest.
Ich habe dir nicht mehr zugehört, weil ab dem Moment, wo du Insel gesagt hast, war in meinem Kopf. Und dann war ich raus.
Okay.
Jemand mit einer speziellen Begabung. Ist das eine Begabung, dass wenn man irgendwie irgendwas hört, ständig irgendein Song getriggert wird in meinem Kopf? Ich habe das immer. Ist irgendjemand sagt irgendein Wort, das dann irgendeinen Song auslöst und dann läuft sofort das Lied in meinem Kopf los?
Zumindest keine besondere Begabung. Ich habe das nämlich auch.
Ach Mann, ich dachte, ich wäre was Besonderes.
Nein, Jesper leider nicht.
Mann. Hallo und herzlich willkommen zu Breaking Bad Badly. Staffel 3, Folge 6.
Ja, wir sind schon richtig weit.
Wir besprechen hier Breaking Bad, falls ihr uns jetzt zum ersten Mal hört. Falls ihr Breaking Bad nicht kennt, bleibt einfach dran. Vielleicht ist ja auch was für euch dabei.
Vielleicht.
In dieser Folge mit Sicherheit.
Wir besprechen nämlich die Folge Sunset, was auf Deutsch so viel wie Sonnenuntergang bedeutet.
Kein spanischer Titel.
Nee, das stimmt. Weißt du, was Sonnenuntergang auf Spanisch heißt?
Bestimmt irgendwas wie Untergang der Sonne.
Ah, das kann ich nicht aussprechen.
Zeig mal, ich kann es bestimmt aussprechen.
Atardecer.
Gib mir mal deinen Laptop. Atardecer.
Atardecer. Wir machen mal kurz die Vorlesung. Gut.
Atardecer.
Du hast viel mitgenommen aus deiner Privatschule, Jesper. Gut.
Ich habe gestern mit einem Freund bei Google herausfinden lassen, wie man das englische Wort für Pyramide aussprechen lässt. Pyramid. 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 Das kann ich jetzt.
Das braucht man ja oft.
Ja, wenn man mal ganz in Ägypten klar ist.
Ja, wir sind nicht in den Pyramiden. In den Pyramiden. Ich habe irgendwie gerade an dieses Pyrenäen gedacht, an das Gebirge. Gut, aber wir sind auch nicht bei den Pyramiden in Ägypten. Wir sind weiterhin in Albuquerque. Und zwar sind wir mit einem Polizisten auf Streife unterwegs, der nach einer Dame gucken soll, die sich seit längerer Zeit nicht mehr bei ihrer Tochter gemeldet hat. Als er bei dem Haus ankommt, bemerkt er, dass Menschen dort sind, doch es öffnet keiner die Tür. Er guckt also durch das Fenster, läuft um das Haus und versucht sich erfolglos Zugang zu dem Haus zu verschaffen. Schließlich findet er leider die tote Dame neben einem Schuppen und er fordert dann die Personen im Haus auf, herauszukommen. Und er hat schon sein Gewehr gezückt. Und dann kommt tatsächlich einer der Cousins aus dem Haus und öffnet die Tür und starrt den Polizisten an, der immer wieder sagt, Hände hoch, Hands up, give me all your money.
Wochenende.
Genau. Und er hat einen Apfel in der Hand und er reagiert einfach gar nicht. Und dann sagt der Polizist das auch nochmal auf Spanisch, aber er reagiert nicht. Und wir sehen dann, wie sich von hinten der andere Cousin anschleicht und den Polizisten dann mit der Axt tötet. Und während er das macht, dreht sich der Cousin, der an der Tür stand, dann zu uns um und beißt genüsslich in seinen Apfel.
Er macht den Brad Pitt.
Ja, stimmt.
Was ich mich als erstes gefragt habe, war, meinst du nicht, dass wenn man ein Polizist ist und in dieser so Adrenalin geladen ist, dass man die Figur, die sich von hinten anschleicht, nicht gehört hätte?
Er war ja super fokussiert. Er dachte ja, die Gefahr geht von dem Menschen aus, der in der Tür steht. Und darauf würde man sich ja, glaube ich, konzentrieren. Trieren und einfach dann nicht gucken.
Ich dachte, dass wenn man in so einem Adrenalinrausch ist, dass man sowieso irgendwie eine verbesserte Aufmerksamkeit der Sinne hat.
Ich dachte, wenn man Panik hat und er wirkte ja sehr ängstlich, dass man dann super wenig wahrnimmt. Das ist ja so, wie wenn du beim Autofahren in Stress gerätst.
Was dir natürlich nie passiert.
Mir nicht. Dann bist du ja plötzlich, da kannst du ja plötzlich Manöver, von denen du nie gedacht hättest, dass
Loopings.
Du sie kannst.
Ich habe Lisa letztens hier Looping machen sehen.
Genau.
Ich bin noch zu Hornbach gefahren, habe mir noch so ein Sechskantholz gekauft und dann habe ich gesehen über die Kreuzung hinweg, wie Luisa auf die Autobahn auffahren plötzlich ein Looping gemacht hat.
Ja, irgendwas scheint mich aufgeregt zu haben, dann konnte ich es plötzlich super gut. Plötzlich
ja.
Er hat sich auch angeschlichen und er hatte ja dann auch da die Axt nicht so über den Boden geschliffen, sondern hat sie ja hochgehalten.
Das ist ja so cool gewesen. Ja, tat mir ein bisschen leid. Sowohl die Frau als auch der Polizist. Ich würde sagen, das hat er nicht verdient.
Hat er wahrscheinlich nicht verdient, er war ja sehr nett. Und er war ja wirklich auch sehr engagiert, wie er da um das Haus rumgegangen ist und nochmal durch die Fenster
geguckt hat. Wie ein richtiger Polizist, ja, sehr engagiert.
Ganz toll. Und in dem Haus hat er dann ja auch gesehen, da war schon wieder so ein Altar aufgebaut mit einer Zeichnung von Walter.
Ja.
Die er, glaube ich, nicht sehen konnte, weil die, ja, nicht in seinem Blickfeld war. Nee, die war Richtung
Kamera gedreht und weg vom Fenster.
Ja.
Und wir hatten wieder dieses schöne gelb-orangliche Mexiko-Setting.
Ja, und das, obwohl wir schon in Albuquerque sind. Und das ist nämlich hier ein Filmfehler, denn ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, der Polizist hat auf seiner Cap stehen Santa Ana. Ja, und ich habe dann gedacht, wieso sind die denn durch Kalifornien nach New Mexico gegangen? Das ergibt ja nicht so richtig Sinn. Und dabei handelt es sich wohl tatsächlich um einen Filmfehler, weil die haben zwar den Großteil der Serie in Albuquerque gedreht, aber hatten Requisiten teilweise aus Kalifornien mit. Und so war auch diese Cap von der tatsächlichen Polizei leider aus Santa Ana und nicht aus Albuquerque.
Komisch, dass solche Fehler passieren, oder? Weil das wäre doch das Erste, wo man drauf guckt.
Ja, vor allem, weil es wirklich auffällig war. Es war ja in weiß auf diese dunkelblaue Cap geschrieben.
Ja.
Also, ja.
Aber ich habe es nicht gemerkt. Also, nein. In Ordnung.
Also in Ordnung, ja. Das ist natürlich gut. Mir ist auch zum ersten Mal aufgefallen. Was mich aber noch geschert hat in der Szene, diese Geräusche der Fliegen, die auf der Leiche von der Frau waren, fand ich ein bisschen lang, ein bisschen laut eingespielt. Ich habe das mit Kopfhörern gehört und ich fand es wirklich sehr, sehr eklig.
Mhm. Absolut. Fand ich auch sehr eklig. Ich habe mich gerade gefragt, jetzt im Kontext der Folge,
ja?
warum gibt es diese Szene? Soll sie nochmal die Brutalität dieser beiden Boys symbolisieren? Hat es vielleicht irgendwas mit der Frau zu tun, die sie da umgebracht haben? Kommt der Polizist nochmal vor? Weil eigentlich hätte es die für mich nicht unbedingt gebraucht.
Ich dachte, es geht jetzt darum, nochmal zu zeigen, wie verbissen die wirklich sind und wie sehr sie sich darauf versteifen, Walter umzubringen. Dass sie gewalttätig sind, das wissen wir ja eigentlich schon.
Mhm.
Gut, das wurde jetzt natürlich nochmal mehr veranschaulicht, aber ich hatte so das Gefühl, der Main Part von diesem Cold Opener war, dass wir nochmal wieder diesen Altar sehen und sehen, dass da schon wieder eine Zeichnung von Walter war und sie ja dann scheinbar schon wieder um Hilfe von göttlicher Macht gebeten haben, um dann Walter um die Ecke bringen zu können.
Ja, okay. Also diese Besessenheit, die Hank ja vielleicht auch gerade teilt mit den beiden, der ja auch eine Besessenheit hat.
Ja, schon auf eine Art.
Ja, aber ein bisschen war mir dann irgendwie zu lang. Also ich habe es dann so nach der Folge, als ich es zu Ende geguckt habe, habe ich mich gefragt, wofür der Code-Opener jetzt eigentlich gut war.
Können wir vielleicht gut nochmal einen Rückschluss ziehen, wenn wir die letzte Szene besprochen haben aus dieser Folge?
Mhm. Dann lass uns mal weitermachen.
Ja, lass uns vielleicht erstmal über meinen Freund Walter sprechen. Da freue ich mich ja immer am meisten drauf, Jesper. Denn Walter ist in Szene 1 zu sehen, nach dem Cold Opener, wie er gerade ein Gemälde in einer Wohnung betrachtet, die er besichtigt. Und dann wird er von Skyler angerufen. Sie möchte mit ihm über die Scheidungspapiere sprechen. Walter gibt in diesen nämlich an, finanziell vollumfänglich für die Kinder aufzukommen, was Skyler missfällt, weil sie nicht möchte, dass er von diesem Geld für die Kinder aufkommt. Und sie möchte außerdem auch wissen, was sie Walter Jr. denn jetzt als Grund für die Scheidung nennen wollen. Und Walter lässt sich gar nicht richtig auf ein Gespräch ein. Also er sagt, von diesem Geld lebt ihr schon die letzten 6 Monate. Also ist das die Diskussion einfach in seinen Augen nicht wert. Und Walter Jr. würde eigentlich auch dann einfach gern sagen, wir lassen uns scheiden, weil deine Mutter unglücklich ist. Was natürlich auch ein bisschen
fies. Schon frech, ne?
Ja, schon auch wirklich sehr frech ihr gegenüber ist. Und ja, am Ende will er dann genau diese Wohnung kaufen. Eine Musterwohnung, in der er sich gerade befindet. Aber er findet, dass sie schön eingerichtet ist, nimmt ihm ja auch Arbeit ab und dann sagt er, er möchte die gerne haben. Und der Makler soll ihm doch mal eine Sache auf der Welt nennen, die nicht verhandelbar ist. Und da habe ich gleich gedacht, Moment mal, Walter, es gibt aber einige Sachen auf der Welt, die nicht verhandelbar sind.
Mhm.
Und da würde ich gerne vielleicht eine kleine private Anekdote erzählen, Jesper?
Ja.
Für mich wäre es nämlich nicht verhandelbar, wenn Walter und ich jetzt von Kiel nach Hamburg fahren würden zum Beispiel.
Fahrgemeinschaft.
Ja.
Mhm.
Und wir fahren los und ich gehe aber vorher nochmal auf Toilette. Und wenn er genervt wäre und sagen würde, du warst doch vor 10 Minuten erst, wäre mir das ganz egal. Da kann er mit mir so viel reden, wie er möchte. Ich gehe nochmal. Ich bin nämlich mal auf der Autobahn verloren gegangen, als ich vor 3 Jahren mit meinem Vater nach Berlin gefahren bin. Waren wir auf Höhe Neustadt-Glewe in Mecklenburg-Vorpommern und standen in der Vollsperrung auf der Autobahn. Mhm. Ganz kurz hinter einer Raststätte. Und ich musste dann mal auf Toilette und bin dann halt auf der Autobahn, ich weiß, das soll man eigentlich nicht machen, aber es war nur ein ganz kleines Stück, zurückgegangen zu der Raststätte. Dann bin ich wieder rausgekommen und die ganze Autobahn war leer. Und ich war so, Papa, hallo. Die Autobahn wurde in der Zwischenzeit geräumt. Er konnte natürlich nicht auf den Rastplatz fahren, denn er stand ja mit dem Auto schon kurz hinter dem und er kann ja nicht auf der Autobahn wenden. Also wurde er runtergeführt von der Autobahn, dachte, er könnte dann wieder rauffahren. Sie wurde dann aber voll gesperrt. Und ich saß dann auf dem Rastplatz. Man kam da nicht hin. Und ja, zum Glück ist es in Mecklenburg-Vorpommern so, dass man die oft von hinten über so Schleichwege befahren kann. Das wäre in vielen anderen Bundesländern nicht möglich gewesen. Da aber schon. Ich hatte außerdem den Vorteil, dass mein Vater oft als Ingenieur dort gearbeitet hat und sich deswegen auskannte.
An der Raststätte?
In Mecklenburg-Vorpommern. In dieser Region. Aber ich saß trotzdem erstmal 1,5 Stunden auf dem Rastplatz stolpefest. Und deswegen, Walter, müsstest du mit mir nicht diskutieren, ob ich nochmal auf Toilette gehe, bevor wir nach Hamburg fahren.
Dann möchte ich auch kurz eine Anekdote erzählen von Luisa. Okay. Luisa hat mir mal erzählt, dass sie so beiläufig erzählt, dass sie Sport gemacht hat. Sie war joggen und danach hat sie sich ins Bett gelegt und dann ist sie duschen gegangen. Und ich war so, warte, Luisa, du hast Sport gemacht, bist dann verschwitzt mit den Sportklamotten ins Bett gegangen und warst dann duschen. Das ist für mich absolut nicht verhandelbar.
Nicht verhandelbar, ja.
Dass man mit verschwitzten Klamotten, das könnte ich überhaupt nicht. Da, wenn ich da heute noch dran denke, kriege ich Herzrasen.
Ist das wirklich so?
Ich finde es ganz eklig.
Also dazu möchte ich sagen, für mich gibt es 2 unterschiedliche Arten von Sport. Ausdauersport und Kraftsport. Wenn ich Kraftsport gemacht habe, würde ich auch nicht danach ins Bett gehen und dann erst duschen. Würde ich sofort duschen. Weil ich beim Kraftsport viel mehr schwitze als beim Ausdauersport. Beim Ausdauersport überhitzt mein Körper einfach nur auf 60 Grad ungefähr. Mir geht es danach ganz, ganz schlecht. Und auch an diesem Tag ging es mir danach ganz, ganz schlecht. Mhm. Ich hatte ganz doll Kopfschmerzen und mir war schwindelig. Ich hatte deutlich übertrieben, habe versucht, 5 Kilometer in 25 Minuten zu laufen, was mir, glaube ich, auch wirklich auch nicht gelungen ist, obwohl es mir dann so schlecht ging. Und ich musste mich erstmal hinlegen. Ich hätte die Dusche wahrscheinlich nicht überlebt.
Okay.
Ohne überzudramatisieren. Ich finde, es ist auch, danke Jesper, aber ich finde auch, das ist eigentlich was nicht verhandelbar ist. Ich überfordere mich jetzt ja auch nicht mehr so. Mhm. Ich mache ja hauptsächlich Kraftsport jetzt. Geht's mir besser mit.
Dann wissen wir das auch.
Ja.
Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr so für Sport macht.
Ja. Und was Walter wohl auch so für Sport macht.
Und was auch
macht.
Noch nicht verhandelbar ist. Würde mich auch mal interessieren. Ja. Ihr kriegt heute sehr viele private Einblicke.
Ja. Aber wir kriegen
macht
auch noch
damit,
mal
was ihr wollt.
Einblicke in Walters Psyche, denn es lässt ja schon tief blicken, dass jemand sagt, nennen Sie mir doch eine Sache, die nicht verhandelbar ist auf dieser Welt. Wie, also an welchem Punkt im Leben musst du moralisch sein, um wirklich zu denken, es gibt ja nichts, was nicht verhandelbar ist. Ich würde sagen, da gibt es schon sehr viele Dinge eigentlich, die zumindest nicht verhandelbar sein sollten.
Mhm, ja, stimmt. Aber ja, Walter hat ja in den letzten Folgen auch schon öfter mal versucht, auf cool zu machen.
Ja.
Auf dicke Hose.
Ja.
Was eben mehr oder weniger gut gelungen ist. Und hier würde ich sagen, ist es ihm ganz gut gelungen. Aber ich verstehe natürlich, ich würde auch lieber, okay, das disqualifiziert mich jetzt auch für einige Sachen, aber ich würde auch lieber eine Musterwohnung kaufen, wo alle Möbel drin sind und ich sage, komm, ist eingerichtet, fertig.
Ich kann das auch verstehen, denn er hat ja auch keine Möbel. Er müsste ja jetzt wirklich alles neu kaufen und mal abgesehen davon, dass es finanziell ja für ihn scheinbar überhaupt kein Problem wäre.
Gar kein Problem.
Das ist wirklich ja toll. Es wäre ja trotzdem ein Aufwand.
Walter ist auch nicht der Typ, der samstags zu Ikea fährt und dann da anfängt, sich die Regale aus dem Lager zu holen.
Ja, glaube ich auch. Ist auch, glaube ich, zu gebrechlich für. Das glaube ich nach wie vor, ja. Naja, auf jeden Fall guckt er ja auf dieses Bild. Wir sehen eine schöne Landschaft. Sieht ein bisschen aus wie Montana. Kenne ich ja gut. Ich habe ja Yellowstone geguckt.
Ach so.
Ich weiß jetzt nicht, ob das Montana ist. Aber ich glaube, ja. Gut, wie auch immer. Auf jeden
ich kenne nur Hannah Montana.
Ja. Ich glaube, die kommt aus Tennessee. Wie auch immer. Schönes Bild, Jesper. Hast du es wieder analysiert, wie letztes Mal?
Ich habe es mir, genau wie Walter, habe ich es mir genauer angeguckt. Mhm. Ja, er blickt auf das Gemälde einer mit Licht eines, ich sag jetzt mal, Sonnenuntergangs behangenen Bergformation, weil der Titel heißt auch Sonnenuntergang.
Stimmt.
Da ist auf jeden Fall schon mal eine Verbindung. Mhm. Wenn wir die Symbolik mit der Sonne aus der vorherigen Folge wieder aufnehmen, ich hatte ja darüber gesprochen, über Heraldik und was die Sonne mit dem Gesicht in der Heraldik bedeutet, So wird Walter seine Arbeit nun fortsetzen, aber halt unter der Erde, also fernab von dem allsehenden Licht der Sonne. Er hat sich dem entzogen mit seinem zukünftigen Plan. Ich frage mich, ob das für ihn so ein kleiner Befreiungsschlag ist, um so ein bisschen wegzukommen von der Bildfläche. Das Labor ist ja wortwörtlich unter der Erde.
Ja.
Und wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an das Bild, auf das er schon mal starrte bei dem Psychotherapeuten, das war ja so ein Sturm mit einem Typen, der auf einem Schiff wegsegelte von seiner Familie, die am Strand stand und zu einem größeren Boot. Und wir hatten das so interpretiert, als Walter macht sich jetzt auf, Geld für die Familie ranzuschaffen. Und das ist quasi ja seine Rechtfertigung dafür. Und der große Unterschied zu diesem Bild ist, dass auf diesem Bild keine Menschen zu sehen sind. Also Walter ist jetzt ein Alleingänger.
Ein einsamer Wolf. Das stimmt. Schön. Schön, Jesper. Fein gemacht. Hoffentlich durfte er das Bild jetzt dann auch behalten, wenn er die Musterwohnung nimmt.
Ja, vielleicht tauchen ja auch neue Sachen auf dem Bild auf.
Ja.
Im Laufe der Zeit, die er dazu malt als neues Hobby. Er hat ja jetzt auch ein neues Hobby in der Folge. Da kommen wir dann gleich zu.
Ja.
Du weißt, was ich meine.
Ich weiß, ja. Wollen wir noch kurz über Skylar sprechen, wie sie rüberkommt?
Sie weint.
Ja.
Sie weint, also sie hat geweint vorher. Sie weint nicht am Telefon, aber sie sieht sehr aufgelöst aus.
Ja,
ja, weil es jetzt tatsächlich, das Kapitel geht jetzt zu Ende, sie und Walter.
Mhm.
Das, was sie wollte oder dann vielleicht am Ende der letzten Folge auch nicht mehr wollte, wir wissen es nicht so genau, die Scheidung wird jetzt vollzogen. Walter ist einverstanden und das nimmt sie mit.
Ja. Ja, ich finde auch, dass sie aufgelöst wirkte. Sie war ja in der letzten Folge auch wirklich schon nicht so glücklich oder sah zumindest nicht glücklich aus, als sie die Scheidungspapiere gefunden hat. Und ich glaube, jetzt geht es hier gar nicht unbedingt wirklich darum, dass sie das doof findet, dass sie jetzt der Grund für die Scheidung sein soll, weil sie unglücklich ist oder dass sie dieses Geld nicht annehmen möchte. Sondern ich glaube, es macht ihr plötzlich Angst. Ja, dass sie dieses Geld gesehen hat, hat, glaube ich, schon was mit ihr gemacht.
Ja. Ich glaube schon, dass sie es annehmen möchte und auch annehmen wird.
Ja.
Walter hat ja auch irgendwo recht, wenn er sagt, naja, aber was war denn so bisher?
Ja.
Wobei, sie wusste es natürlich nicht. Das muss man ihr natürlich auch zugute halten.
Ja.
Aber, ja, interessantes Gespräch zwischen den beiden.
Ja, Walter bereitet dann aber bester Laune sein Frühstück vor, als würde er zu einem normalen neuen Job fahren und macht sich so ein Peanut Butter Jelly.
Was der immer frühstückt, Mann, ey.
Ja, kein Rührei mehr. Jetzt war schon wieder nicht. Bei dem er die Rinde abschneidet, darüber möchte ich gleich noch reden. Und dann bringt er noch Walter Junior zur Schule und möchte mit ihm dann über die Scheidung sprechen. Und er versichert Walter Junior dann, dass sie sich jetzt noch häufiger sehen werden als vorher. Und dann fällt ihm auf, es ist irgendwie unrealistisch und sagt dann, ja, aber auf jeden Fall nicht weniger. Und also, ich fand es erstmal wirklich absurd, wie Walter bester Laune sein Frühstück vorbereitet, als würde er jetzt zu einem...
Vor allem, ja, wie er dann da sitzt und wartet,
ja,
mit seinem Lunchpaket.
Und wie er auch noch auf seine Tüte geschrieben hat, wo er
Walter.
Walter. Als ob die da so einen Gemeinschaftskühlschrank haben.
Ja, aber das passt, glaube ich, zu seiner akkuraten Art im Umgang oder auf der Arbeit.
Mhm.
Ich weiß wirklich gar nichts über Laborarbeit,
ja,
aber ich kann mir vorstellen, dass es da sehr, sehr wichtig ist, dass man alles dokumentiert und auch auf alle Proben irgendwie vermerkt, was es ist.
Mhm.
Und das passt dann wieder zu ihm, weil er fährt ja jetzt ins Labor. Gut, Essen im Labor ist vermutlich ein No-Go, nehme ich mal an. Vielleicht stellt das auch in den Laborkühlschrank? Nee, das glaube ich macht er nicht. Ich tippe, dass Walter auf der Liste stehen hatte, nachdem er sich das Labor angeguckt hat, was brauche ich noch zusätzlich, Herr Gass?
Mhm.
Ich brauche einen Kühlschrank für Nahrungsmittel. Ich würde meine Nahrungsmittel nicht in den Crystal-Kühlschrank stellen.
Ja, ja, stimmt, das könnte gut sein.
Und was ist mit der Brotrinde?
Ja, das ist ja nämlich etwas, was er für Crazy Eight gemacht hat in Staffel 1.
Mhm.
Und wir merken uns das einfach mal, denn Walter wird vorgeworfen, dass er sich die Verhaltensweisen der Menschen annimmt, denen er das Leben genommen hat.
Crazy Eight mochte keine Brotrinden.
Genau, für Crazy Eight hat er ja, als er ihn im Keller versorgt hat,
ja,
auch die Rinde abgeschnitten von Sandwiches.
Ich dachte, das wäre ein Ding, dass er das nicht mag, aber das ist mir...
Nee, Crazy Eight mochte es nicht. Er hat ihm das erst mit Rinde hingestellt.
Ja.
Und dann hat er gesehen, wie Crazy Eight die Rinde abgemacht hat. Und beim nächsten Mal hat Walter das dann für ihn abgeschnitten. Ja, genau. Und Walter hat nämlich vorher auch mit Rinde halt Sandwiches gegessen und jetzt schneidet er sich die für sich selber auch ab.
Den Shot gab es aber schon öfter, ne? Auf diese ekligen Weißbrote mit Marmelade.
Ja.
Sorry für die
so ungesund aus
Bewertung an dieser Stelle. Wir sind ja sonst ein sehr objektiver Podcast.
Sehr objektiv, ja. Ja, also wir merken uns das mal, behalten das im Hinterkopf. Ich will ja nicht sagen, dass Walter noch andere Menschen umbringt, aber falls das passieren sollte, merken wir uns das einfach mal und achten darauf.
Weil Walter noch eine Person umbringt, breche ich das Produkt, das Projekt ab.
Okay, das war dann, weiß ich auch nicht.
Wir haben jetzt gerade ein bisschen die Szene mit seinem Sohn übergangen im Auto.
Ja.
Ich habe sie übergangen. Er sagt ja, dass er ist, wie er ist.
Genau, erst sagt er, also Walter Jr. sagt irgendwie, hast du gar kein schlechtes Gewissen, bla bla bla. Und dann sagt er, doch, ich habe ein schlechtes Gewissen. Und im nächsten Atemzug sagt er dann gleich, aber ich bin, wie ich bin, mein Junge. Wo man so denkt, wow, Walter, eigentlich hast du gerade mal ein bisschen Selbstkritik geübt, indem du sagst, ich habe ja ein schlechtes Gewissen.
Mhm.
Aber er ist halt, wie er ist. Und deswegen gleich alles wieder von sich gewiesen. Er kann ja nichts dafür. Er ist halt, wie er ist.
Aber ich finde, es ist immer ein Fortschritt, dass er nicht sagt, sie ist ja, wie sie ist.
Das stimmt.
Seine Ex-Frau.
Stimmt. Dass er nicht Skylar schon wieder die Schuld irgendwie dafür gibt. Also ich meine, dass die jetzt geschieden sind. Jede Medaille hat natürlich zwei Seiten. Sie konnte nicht damit leben, dass er jetzt kriminell ist. Aber ich glaube, es ist schon mehr seine Schuld als ihre Schuld.
Und Walter Jr., ja, der arme Kerl, der, für den ist es ein ganz schönes Auf und Ab momentan.
Wirklich.
Ich glaube nicht, dass der noch groß eine Rolle spielt.
Walter Jr.?
Nee, ich glaube nicht. Es war zwar meine Vorhersage, dass Walter Jr. sich viel um seine Schwester kümmern wird, aber die spielt ja auch gar keine Rolle mehr in dieser Dynamik. Also vor zwei Folgen oder letzte Folge hat Walter sie nochmal auf den Arm nehmen dürfen.
Mhm.
Das hat dann schon, das hatte dann schon eine wichtige Aussage, was die Beziehung zwischen Skylar und Walter angeht. Aber ich kann mir vorstellen, dass Walter Jr. jetzt irgendwie raus ist.
Jesper, da musst du mir nicht so fragend angucken. Ich sag dir
ja,
dazu
du hast
nichts.
Gerade schon so ein bisschen komisch geguckt.
Was?
Ja, du hast schon so geguckt, aber was redet er?
Ja.
Ja, weil ich den Eindruck bekomme, dass es jetzt also die beiden sind jetzt geschieden und sind offenbar ja auch sich einig, dass sie jetzt geschieden sind und sie gehen getrennte Wege und über Walter wissen wir, dass er irgendwie seinen Sohn zur Schule fährt und dann vielleicht auch wieder abholt, keine Ahnung. Und wir jetzt uns quasi wieder auf andere Story-Elemente fokussieren können, ohne dass seine Familie jetzt nochmal hier rumnervt.
Ja.
Das scheint ja offenbar, die Meinung vertreten ja offenbar viele Fans der Serie.
Ja, ich auch. Ja, zeig ruhig mit dem Finger auf mich. Es ist ja, wie es ist. Ja, war nur eine kleine Szene, aber trotzdem.
Es gab einen schönen Cut auch noch zu dieser Szene ins Auto. Walter hat vorher, wie du schon gesagt hast, sich fröhlich sein Frühstück gemacht. Mhm. Und dann hat man Szenen gesehen, wie er das Brot so komisch zerschneidet. Und er war super happy. Und es lief irgendeine fröhliche Musik im Hintergrund, die so ein bisschen retromäßig anmutete. Bestimmt irgendein bekannter Song, ich kannte ihn nicht. Und dann gab es zack, den Schnitt ins Auto.
Gut gestipst.
Stille.
Ja.
Und das zeigt dann wieder so ein bisschen den Frontenwechsel zwischen den beiden Dingen, die Walter jetzt gerade noch im Leben beschäftigt.
Ja.
Er schaut froh in die Zukunft,
mhm,
zu seinem neuen Job und ja, mit der Familie läuft es halt noch nicht so gut. Da ist halt keine Musik im Auto.
Genau. Ja. Läuft im Moment nicht so, aber es wird ja alles wieder. Bei der Arbeit angekommen, lernt Walter auf jeden Fall seinen neuen Partner kennen, Gail Bettiker, den wohl höflichsten Chemiker der Unterwelt. Also die beiden sind sich super sympathisch und Walt blüht richtig auf. Endlich mal jemand, der ihn versteht, würde er sich wahrscheinlich denken. Und Gail teilt nämlich Walters wissenschaftliche Prinzipien. Und Walter hat es ja bei Jesse immer so empfunden, der nervt halt nur. Der findet das alles spießig, was Walter macht und der hat keine Ahnung von Chemie und war halt ja auch wirklich irgendwie chaotisch. Er hat ja schon oft für Vorfälle gesorgt, die ja nicht so ganz ideal waren. Und das wird mit Gail wahrscheinlich nicht passieren, denn der ist super aufgeräumt, der weiß genau, was er da tut und die beiden haben wirklich auch sehr, sehr ähnliche Ansichten. Zum Beispiel hat Gail auch gesagt, im Labor ist Chemie immer noch Magie. Mhm. Und das hat ja Walter richtig berührt.
Walter ist total berührt in diesen ganzen Szenen.
Ja.
Also, dass er mal so einen Assistenten bekommt.
Ja.
Hätte er sich nicht träumen können. Und die beiden, also in dieser Montage, die es gibt, spielen sie ja auch so Schach gegeneinander. Mhm. So, also wirklich zwei Genies bei der Arbeit, genau. Die das beste Crack machen. Crystal. Crack. Dann zwischendurch noch die Zeit haben, sich diesem königlichen Spiel hinzugeben.
Mhm. Ja. Stimmt, das königliche Spiel. Ja. Ja, sie sind einfach toll.
Aber das ist irgendwie ganz schön, weil dieses Schachspiel, finde ich, symbolisiert so ein bisschen, oder steht so ein bisschen für Walters, für die Selbstwahrnehmung Walters. Mhm. Er hält sich ja für ein Genie.
Ja.
Und Schach ist natürlich das königliche Spiel. Das, ja.
Das können nur die Schlausten.
Genau.
Mhm. Und sie scheinen ja auch irgendwie auf einer Ebene zu sein geistig. Denn es ist ja nicht so, als würde Walter Gale da jetzt super abziehen. Also wir sehen ja schon dann später, er scheint gewonnen zu haben. Aber
Schach?
Ja, zumindest hat er irgendeine Figur von Gale rausgehauen und Gale macht irgendwie so eine Geste von wegen, ach, hätte ich ahnen müssen. Ach,
mit Walter,
du bist aber wirklich so genial.
Oh, also, Schluss.
Ja. Ja, sie verstehen sich wirklich wunderbar, aber er macht ihm ja auch Komplimente, weil Gale so einen Kaffee irgendwie selber braut in so einem ganz aufwendigen chemischen Dingsbums.
Ja, und die Szene settet so ein bisschen seinen Charakter.
Genau.
Dass er auch so ein Genie ist und so ein richtiger Nerd im Bereich der Chemie.
Ja.
Und sich an neuen Dingen ausprobiert und dann einfach mal so was Verrücktes macht wie seinen perfekten Kaffee.
Genau.
Aber Walter trifft er damit natürlich.
Ja, total. Und Walter stellt ja da schon die Frage, so ein bisschen im Scherz, warum machen wir eigentlich Meth? So nach dem Motto, wir könnten ja auch lieber diesen super genialen Kaffee verkaufen. Und später fragt er Gale aber nochmal ganz ernsthaft, was hat dazu geführt, dass du hier unten in einem Unterweltlabor Meth kochst, obwohl du so viel drauf hast, könntest ja auch Normalchemiker sein. Und Gale sagt dann, dass er überzeugter Libertarist ist.
Mhm.
Und er sagt halt, was erwachsene Menschen wollen, das wollen sie halt und das sollen sie auch bekommen. Und dann gebe ich ihnen das lieber, dass das Produkt nicht noch mit toxigenen Substanzen irgendwie gestreckt ist, sondern dass sie das beste Produkt erhalten, was sie für ihr Geld kriegen können. Und da habe ich so gedacht, ich finde es irgendwie nachvollziehbar.
Ja, also es klingt irgendwie ein bisschen, es klingt edel, aber am Ende ist es trotzdem eine Straftat.
Natürlich, aber es ist irgendwie eine Einstellung, die man doch verstehen kann.
Ja, aber meine Frage wäre dann trotzdem, warum machst du mit deinem Genie nicht was Besseres, das der Menschheit hilft und sie nicht zerstört?
Ja, natürlich.
Aber er sagt ja, er ist Libertarist. Und genau. Das hat so ein bisschen Reichsbürger-Vibes, finde ich, Libertarismus. Und
ja, ich sage ja auch nicht, dass ich es nachvollziehen kann, aber es ist ja so, man hätte sich von Gale jetzt ja nicht vorstellen können, dass der irgendwie auf die schiefe Bahn geraten ist oder so. So wie er uns jetzt hier schon präsentiert wird, ist der ja wirklich ein komplett netter, sympathischer Typ, dem man nicht mal zutrauen würde, irgendwie eine Fliege zu erschlagen. Und dass er das jetzt so erklärt, passt ja, finde ich, sehr gut zu dem Charakter, wie er uns in dieser Folge schon präsentiert wurde.
Dass er sich aktiv dafür entschieden hat.
Ja.
Und nicht, wie du schon sagst, nicht irgendwie auf die schiefe Bahn gekommen ist. Stimmt.
Ja.
Ist auf jeden Fall ein interessanter Charakter.
Ja. Finde ich auch. Er zitiert dann noch, was auch wirklich super nerdig ist, ein Gedicht, als ich den gelehrten Astronomen hörte, von Walt Whitman. Und das Gedicht geht über Wissenschaft, Schönheit und Individualität und stammt aus einem Gesichts... Ja.
Ein Gesichtsband.
Und das stammt aus einem Gedichtsband, Leaves of Grass, was Walter dann auch später liest. Er scheint es von Gale geschenkt bekommen zu haben.
Die beiden sind in so einer Honeymoon-Phase, oder?
Total.
Wenn man sich verliebt und der Partner oder die Partnerin ist ein Riesenfan von Monster Trucks, dann findet man auch plötzlich Monster Trucks cool.
Ja.
Und holt sich so ein Bildband von Monster Trucks und liest es dann so ganz begeistert zu Hause. Ach, guck mal, Monster, das wusste ich gar nicht, dass die mit 80 Bar Reifendruck fahren.
Interessant. Beeindruckend.
So ist das doch, oder? Ja. Wie er dann da sitzt und das Buch liest.
Ja, aber das stimmt. Aber so dieses Gedicht von diesem gelehrten Astronomen, ich glaube, da hat Walter sich selber irgendwie ganz doll drin erkannt. Und hat das so ein bisschen für sich so als Rechtfertigung genommen, warum er das tut, was er nun mal tut. Auch so mit Gale, dass ja, also die Theorie der Chemie, das ist ja alles schön und gut, aber diese Magie dann wirklich selber zu erzeugen und selber halt wirklich mit der Chemie zu arbeiten und nicht einfach nur zu lehren, was Walter jetzt ja viele Jahre gemacht hat, das gibt ihm vielleicht auch noch mal ein bisschen Auftrieb gerade.
Endlich versteht mich einer.
Ja, genau.
Ja, es bietet ihm eine Argumentationsgrundlage.
Mhm.
Ja.
Ja.
Also, finde ich spannend. Ich hatte ja damit gerechnet, dass Jesse da auf ihn wartet, aber dafür hast du mich ja schon gerüffelt.
Mhm.
Und Jesse ist das nun wirklich nicht.
Nee, absolut nicht. Also.
Hast du in dieser Montage gesehen, wie verliebt Walter auch beim Mörsern rüberguckt?
Ja.
Man hätte auch 500 Miles drunter legen können, den Song, oder? Das hätte genauso funktioniert.
Ja, stimmt.
I would walk 500. Der Schnitt zu Walter.
Ja. Ja, es ist schon, also ich glaube, Gail ist der Partner seiner Träume.
Mhm.
Das hätte er sich nicht besser ausmalen können. Bis zu diesem Zeitpunkt.
Und das spricht ja auch wieder für Gus, oder? Der hat den ja rausgesucht.
Ja.
Und es ist ja erstaunlich, dass er dafür diesen komplizierten Menschen Walter jemanden findet, der so gut zu ihm passt.
Ja. Man kann sich natürlich jetzt auch schon mal fragen, möchte Gus, dass Walter Gail jetzt ausbildet und danach gibt er Walter dann frei, um vielleicht auch ermordet zu werden oder was auch immer? Weil Gail ist ja nun jemand, der kann es eindeutig auch alleine, wenn er erstmal gelernt hat, wie es funktioniert. Und das lernt er ja jetzt von Walter.
Ja, Gus weiß ja, dass Walter krank ist.
Ja.
Also ich gehe davon aus, dass Gus einen Plan B hat.
Und das ist ja wahrscheinlich Gail. Der sieht ja nicht krank aus. Der hat auch nicht mal eine Glatze. Ja, es geht ja dann weiter. Wir können ja vielleicht mal über Jesse und Hank sprechen, damit auch Walters weitere Geschichte dann überhaupt einen Sinn ergibt. Denn leider muss ich dir verkünden, du hast es ja selber gesehen, Badger ist back.
Ja, da war ich sehr sauer.
Ja. Ich habe das nie so wahrgenommen, als ich die Serie alleine geguckt habe, aber seit wir darüber reden, verstehe ich schon, warum du den wirklich nicht magst. Endlich mal eine Figur, bei der wir uns einig sind.
Ja.
Ja. Denn Jesse präsentiert jetzt Badger und Skinny Pete sein Produkt und sie sind begeistert. Doch als Jesse dann klar macht, dass er wieder möchte, dass sie für ihn verkaufen, geht die Begeisterung doch wirklich sehr rapide bergab, weil die beiden Angst haben, jetzt wieder weiter zu verkaufen, weil natürlich das mit Combo auch weiterhin in deren Hinterköpfen ist und sie haben einfach ein schlechtes Gefühl. Aber Jesse garantiert denen dann, dass es diesmal anders wird, weil sie nicht wieder gierig werden. Und dann stimmen sie letztendlich zu, das Produkt wieder zu verkaufen. Und Jesse sagt Badger dann, dass er jetzt bitte das Crystal Chip reparieren lassen soll bei seinem Cousin, den wir ja schon kennen.
Ja.
Und dass er es dann bitte zurückholen soll.
Ja.
Und ja, Badger probiert das Meth aus und sagt, das ist wie Anthrax.
Mhm.
Wusstest du, was das ist?
Ich habe es schon mal gehört, aber ich kann es nicht einordnen.
Ich habe es auch immer mal gehört und konnte es auch nicht einordnen, aber jetzt habe ich gedacht, ist mal wirklich der Zeitpunkt da, das zu googeln. Und Anthrax ist das englische Wort für Milzbrand, was eine hoch ansteckende bakterielle Infektionserkrankung ist. Ja, gut, durch welches Bakterium das jetzt ist, egal.
Ist das nicht relevant für uns?
Das ist nicht relevant, glaube ich. Und Anthrax wurde nach 9/11 ein riesiges Thema in den USA, weil damals Briefe mit Anthrax-Sporen an Politiker und Medienhäuser geschickt wurden.
Mhm.
Und einige Menschen starben dann wirklich auch daran. Und seitdem gilt es in den USA als Synonym für Bioterror.
Und ist das jetzt was Gutes in dem Kontext, wie Badger es benutzt?
Ich denke mal, er will damit sagen, haut richtig rein.
Okay.
Bioterror halt. Das ist wie Terror, weil es so krass ist. Ja. War mal wieder ein typischer Badger-Spruch, aber Jesse scheint ein ganz gutes Produkt gemacht zu haben. Also es sind natürlich jetzt seine Freunde, die es bewerten und trotzdem.
Ja.
Wir sehen dann einen Shot vor Jessys Haustür und da sehen wir dann Hank im Auto sitzen, der Jesse beschattet.
Ja.
Er hat ja bei Combos Mutter rausgefunden, dass Jesse mit Combo befreundet ist und deswegen hat er natürlich jetzt einen Verdacht. Und als er dann Badger sieht, wird er noch hellhöriger und beschattet Jesse von dem Zeitpunkt an rund um die Uhr. Und Marie ruft ihn dann irgendwann mal an und fragt, ob er eigentlich noch mal nach Hause kommen wollte oder nicht. Und wir sehen richtig, wie Hank in seinem Auto haust und frisst.
Ja.
Und ja, er war wohl länger nicht zu Hause. Und Marie erfährt dann, dass Hank Jesse beschattet und gibt hängt dann den Tipp, dass er doch vielleicht mal bei Walter nachfragen kann, denn Walter hatte schließlich mal eine Verbindung zu Jesse.
Sehr gut mitgedacht.
Wirklich, ne? Mhm. Also da soll er nochmal sagen, er sagt ihr ja auch nicht, welche Metallschürze sie den Leuten anlegen soll. Also sie hat schon irgendwie auch was nicht drauf.
Weil sie weiß, was sie tut.
Ja, und sie könnte auch bei der DEA arbeiten. Also
könnte sie, glaube ich, wirklich.
Ja, ja, sie ist, ich finde sie ist schon schlau. Auf jeden Fall ruft Hank dann wirklich auch bei Walter an und erzählt ihm wirklich seinen kompletten Ermittlungsstand. Und fragt ihn dann, ja, Walter, ich wollte jetzt eigentlich nur mal wissen, hatte der ein Wohnmobil?
Und Walter entgleisen so ein bisschen die Gesichtszüge.
Ja, genau. Und er scheint dann auch einfach aufzulegen. Oder er antwortet auf jeden Fall nicht. Wir sehen nicht mehr, wie er dieses Gespräch beendet.
Ob er wird es vermutlich einfach abwickeln und sagen, nee, ich weiß ja nichts von, keine Ahnung. Du, ich muss jetzt auch ganz dringend mal los.
Ja, wahrscheinlich schon.
Ich rufe ihn gleich mal an.
Das ist wirklich ekelhaft, wie Hank da in diesem Auto saß.
Ja, aber es zeigt so ein bisschen, dass er so wirklich versessen drauf ist, Heisenberg zu finden.
Ja.
Und dafür alles gibt und auch seine eigene Hygiene vermutlich vernachlässigt. Er war duschen letzte Folge, das haben wir mal gesehen.
Stimmt.
Aber in diesem Auto auf dem Beifahrersitz stapeln sich ja wirklich die McDonald's und Burger King-Tüten.
Ja.
Es scheint nichts anderes zu geben. Erstmal, das hat mir das gesagt in Amerika oder Albuquerque. Und Hank hat vielleicht auch kein Interesse an anderen Sachen, aber gut, es muss schnell gehen.
Ja, natürlich. Ich habe dann auch gedacht, so wie es aussah, hätte es mich auch nicht gewundert, wenn wir noch eine Flasche gesehen hätten, in die er reingepinkelt hat.
Das ist bestimmt so ein Ding, oder?
Ja.
Wenn man so beschattet.
Bestimmt.
Aber mir ist das linke Bein eingeschlafen.
Jesper, streck's doch mal aus. Willst du es hochlegen?
Ich streck's die ganze Zeit aus.
Weiß ich jetzt auch nicht. Nicht, dass du jetzt hier nur Thrombose kriegst. Also, ich glaube, so. Dann schneide ich es auf und hol den Thrombus raus. Oder?
Nee.
Was soll ich denn machen?
Bitte nicht mein Bein aufschneiden.
Das Messer, da sieht doch sauber aus. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall zu der Szene, bei der sich wirklich jetzt sehr viele Handlungsstränge zusammenfügen. Walter ruft nach dem Telefonat mit Hank Saul an, der leider für dich wirklich eine Hilfe ist. Also fährt Walter dann selbst zu der Werkstatt, um das Wohnmobil verschwinden zu lassen. Leider denkt er nicht daran, dass Badger, der Idiot, der auch gerade da war, um ja das Crystal Chip reparieren zu lassen, dann Jesse anrufen wird. Also er konnte es natürlich vorher nicht wissen, dass Badger da ist, aber er hat ihn auch wirklich nicht im Auge. Badger ruft also Jesse an und erzählt ihm, Walter ist jetzt hier und will das Wohnmobil verschwinden lassen. Und Jesse kommt also daraufhin zu der Werkstatt. Und da er von Hank beschattet wird, fährt Hank ihm natürlich einfach hinterher. Und Walter war gerade noch mal im Crystal Ship, nachdem er die Verschrottung besprochen hatte und war kurz ein bisschen nostalgisch, hat er so ein bisschen rumgeguckt und hatte so Erinnerungen und er war dann doch kurz ein bisschen, ja, hat auch ein bisschen weinendes Auge gehabt. Und dann kommt aber Jesse rein und kurz, sie haben dann gar keine Zeit, sich wirklich zu streiten, denn kurz nach Jesse kommt auch Hank auf den Hof gefahren. Die beiden sind also in der Falle in dem Crystal Ship.
Mhm.
Und dann kommt unerwartet der Schrottplatzbesitzer, auf dem das Crystal Ship schon steht, der sich wirklich extrem gut mit dem Gesetz auskennt und sagt, sie können da nicht einfach reingehen, sie wissen nicht, dass das eine Mobilie ist, das ist ja eine Immobilie, sie haben gar nicht gesehen, dass das fährt. Sie dürfen nicht einfach da reingehen.
Aber das ist ja noch eher so Common Knowledge, würde ich sagen. Er sagt ja noch ganz andere Sachen danach, wo man denkt, ja. Walter gibt nämlich Jesse dann irgendwann den Tipp zu sagen, dass er hier wohnt und
dass er nicht belästigt werden möchte.
Nee, mit den, es geht um die Einschusslöcher.
Ja.
Erst.
Hank hat nämlich das Klebeband einfach abgemacht.
Genau. Und dann sagt Jesse, woher wussten Sie denn vorher, dass hier Einschusslöcher sind?
Mhm.
Und der Schrottplatzbesitzer nimmt das einfach so auf und sagt, stimmt, ein hinreichender Verdacht muss vollkommen offensichtlich sein.
Ja.
Also der, ich weiß nicht, vielleicht hat er mal Jura studiert oder ist auch Anwalt und irgendwas hat ihn dann aus der, was heißt aus der Bahn gebracht? Ich meine, vielleicht will er auch einfach Schrottplatzbesitzer sein, kann ja sein, aber das ist, finde ich, auf jeden Fall ein interessanter Character-Trait, den er da hat. Weil man das nicht von ihm erwartet, auch wie er so, er steht da so in so, sein Blaumann ist irgendwie ein bisschen zu groß, die Klamotten hängen so komisch an ihm runter und er redet da so als, er redet, als würde er Jesse gerade vor Gericht verteidigen.
Ja. Und es ist ja auch erstaunlich, dass er sich so einsetzt, obwohl er Walter und Jesse gar nicht richtig kennt.
Nee.
Also hätte er Hank auch einfach gewähren lassen können, aber hat er nicht.
Und Hank ist so genervt.
Ja.
Vielleicht hat er auch einfach Spaß daran, Cops zu ärgern.
Ja. Vielleicht auch das. Könnte ich auch ein bisschen verstehen irgendwie.
Ja,
auf jeden Fall hält er Hank erstmal auf und sorgt dann dafür, dass Hank ohne einen Gerichtsbeschluss nicht diesen Wohnwagen betreten darf. Und Hank ruft dann seine Kollegin an und sagt, er braucht einen Gerichtsbeschluss und setzt sich dann in sein Auto, um auf den Gerichtsbeschluss zu warten, um dann das Auto, also den Wohnwagen zu stürmen. Und Walter überlegt dann fieberhaft, wie sie jetzt an Hank vorbeikommen können, wie sie ihn irgendwie da wegkriegen. Und Jesse macht den Vorschlag, dass sie einfach Hanks Jeep rammen mit ihrem Wohnmobil und dann schnell da einfach davonfahren. Das ist natürlich einfach keine besonders gute Idee. Und Walter hat dann eine ziemlich hinterhältige Idee, denn er hat dann Saul angerufen, der seiner Assistentin gesagt hat, sie soll bitte bei Hank anrufen und sich für eine Mitarbeiterin der örtlichen Polizei ausgeben. Und sie inszenieren dann, dass Marie einen schweren Autounfall hatte und Hank bitte sofort ins Krankenhaus fahren sollte, weil es nicht gut um sie steht. Und das tut er auch. Er hat total Panik und rast davon. Also haben Walter und Jesse Zeit, aus dem Wohnmobil zu gehen und ja, das dann verschrotten zu lassen. Und ja, also den Schrottplatzbesitzer fand ich eine 10 von 10.
Ja, auf jeden Fall.
Vor allem ist das nicht mal ein richtiger Schauspieler, sondern tatsächlich ein Schrottplatzbesitzer, den sie dann für diese Rolle genommen haben, weil er einfach alles hatte, was diese Rolle haben muss.
Ich frage mich, wie sowas funktioniert. Also kommen die dann zum Schrottplatz hin und dann ist da ein Schrottplatzbesitzer und der ist irgendwie cool, weil man besetzt doch diese, man castet doch vorher,
ja,
Monate vorher die Leute schon. Oder ist das vielleicht jemand, der auf dem Schrottplatz arbeitet, aber eigentlich Schauspieler werden möchte? Und dann passt das irgendwie. Er macht es ja gut.
Er macht es wirklich gut. Ja, ich denke mal, dass es in dem Fall wirklich so, es kommt ja nicht oft vor, glaube ich, dass Rollen, die wirklich auch sprechen, von Leuten besetzt werden, die nicht wirklich Schauspieler sind.
Ja.
Aber die werden da bestimmt hingefahren sein, um halt diese Szene da zu buchen. Und ja, dann haben sie vielleicht gemerkt, der hat aber Potenzial hier, der Mann. Und er hat es ja wirklich auch gut gemacht. Ich meine, es war natürlich jetzt auch nicht, dass man heftiges schauspielerisches Talent haben musste. Er hat ja im Prinzip sich selbst gespielt.
Ja, aber ich glaube, man unterschätzt das so ein bisschen. Also auch den Dialog so rüberzubringen, er sagt ja doch einiges.
Ja.
Und also da gehört schon ein bisschen was dazu.
Ja.
Also er hat ein Talent, ja.
Ja. Also fand ich wirklich cool. Und ich fand es auch schön zu sehen, als Walter Saul anrufen wollte, hat er noch mal kurz gezögert.
Mhm.
Und so ein bisschen geguckt, wie man guckt, wenn man denkt, okay, mache ich das jetzt wirklich? Und dann hat er ja Saul doch auch angerufen. Ich glaube, sie hätten auch nicht wirklich eine andere Möglichkeit gehabt. Es war ja wirklich eine gute Idee. Es war ziemlich hinterhältig. Und für Hank wahrscheinlich auch wirklich schlimm.
Ja, da kann man also wohl von ausgehen. Mal meinen.
Ja, aber ich fand es schön, noch mal zu sehen, dass es für Walter scheinbar auch noch Grenzen gibt, eigentlich.
Ja, aber er hat eigentlich ja nicht auch, oder, in dem Moment?
Er hat sie halt überschritten. Sie war erst noch da und er hat
wusste,
sich
dass es sie gibt.
Ja.
Und er sich jetzt dafür entscheiden muss, sie zu überschreiten.
Ja.
Ja, boah, das, also die Szene fand ich doll. Ich habe, als ich die Folge geguckt habe, habe ich dir ja sogar noch geschrieben, während der Szene, als Hank da am Wohnmobil auftaucht und habe gesagt, dass ich jetzt hier gerne eine Vorhersage machen möchte, nämlich, dass ich glaube, dass er jetzt einen Herzinfarkt bekommt.
Mhm.
Was mich das hat glauben lassen, war einmal der Fakt, wie du gerade schon sagtest, anders, wie sollen die da rauskommen?
Ja.
Irgendwas muss ihn ablenken. Und ich habe gedacht, dass es das ist, weil wir ja vorher auch diese Aufnahme hatten von diesem ganzen Müll da in seinem Auto und dem ganzen Fastfood, was er gegessen hat. Und das, aber das ist natürlich die viel bessere Story, dass quasi.
Das wäre auch sehr gesellschaftskritisch gewesen, ne?
Was meinst du, wäre gesellschaftskritisch
gewesen? Naja, wenn man sagt, wir haben das mit dem Fastfood gezeigt und jetzt hat er halt einen Herzinfarkt.
Das ist zu einfach. Und so ist es ja noch mal eine noch persönlichere Verwebung in.
Ja.
Ja, in Hanks Familienleben ja auch irgendwie, weil Walter ja derjenige ist, der das auslöst.
Ja, Hank fährt ja dann auch halt wie von der Tarantel gestochen zum Krankenhaus und rast da rein und schubst noch Leute durch die Gegend und brüllt da rum. Und wir sehen schon wieder, dass er in dieser Paniksituation ist und man hört so ein leichtes Piepen im Hintergrund und so. Und es ist alles so ein bisschen verschwommen. Und dann erhält er einen Anruf von Marie, die ihn fragen wollte, was sie denn kochen soll. Sie ist jetzt vom Einkaufen zurück und ja.
Fragt man das nicht vor dem Einkaufen?
Eigentlich ja. Weiß ich jetzt auch nicht.
Und das ist auch toll von dem Schauspieler von Hank. Ich weiß gerade seinen Namen nicht.
Extrem gut gespielt.
Ja, weil man sieht erst in seinem Gesicht die Panik,
ja,
die Angst. Also auch während des Telefonats noch mit Marie.
Ja.
Das am Ende, und das sieht man wirklich nur ganz kurz, weil dann wieder weggeschnitten wird, erkennt man in seinem Gesichtsausdruck, dass Hank weiß, was jetzt hier gerade passiert ist. Ja. Und er wird eigentlich fast noch wütender.
Ja, ich glaube, er hat jetzt einen neuen Feind. Dean Norris heißt der Schauspieler. Hat es wirklich extrem gut gespielt. Und man merkt richtig, er weiß ja nur, dass Jesse in dem Wohnmobil war. Er weiß ja nicht, dass Walter auch da drin war. Und er denkt natürlich jetzt, also natürlich ist ihm klar, so, das war inszeniert. Und er denkt, das war von Jesse. Und dass er auf den jetzt vielleicht erstmal nicht gut zu sprechen ist, das kann man ja nun verstehen. Nach so einer Nummer.
Ja, ja.
Also Marie irgendwie damit reinzuziehen, ist schon krass.
Also wenn Hank da jetzt nochmal drüber nachdenkt, dann könnte sich ihm aber auch die Frage stellen, woher hatte er meine Nummer?
Woher hatte er seine Nummer? Woher wusste er das von Marie?
Ja. Also da ist schon
vielleicht hinterfragt er es ja nochmal, ja.
Gefragt.
Ja. Nun ist es aber ja so, dass er weiß, dass Walter und Hank eine Verbindung hatten. Und es kann natürlich sein, ja okay, dass Walter und Hank vielleicht mal über Marie gesprochen haben, warum auch immer. Walter und Jesse meine ich.
Ich habe gerade überlegt. Ja.
ich verwechsel jetzt auch alle. Und immer mit Hank, ne? Also weiß ich auch nicht. Naja, er wusste halt, Walter und Jesse haben eine Verbindung. Und es kann natürlich auch sein, dass Walter und Jesse mal über Marie gesprochen haben. Mhm. Aber dann tauscht man ja trotzdem noch nicht die Telefonnummern aus, beziehungsweise dann, warum hätte Walter Jesse die Handynummer von Hank geben sollen?
Ja, also vielleicht doch nicht so ein kluger Schachzug von Walt.
Vielleicht hat er sich in die Nesseln gesetzt.
Es gibt dann eine richtig schöne Szene, finde ich, als das Crystal Chip verschrottet wird.
Ich fand das krass. Meinst du, es wird wirklich so gemacht?
Ja.
Das war ja wie aus Papier.
Ja. Das ist das
ein Auto so dünn?
Also so ein altes Wohnmobil auf jeden Fall, ja. Die Trabis waren ja auch irgendwie nur aus Presspappe.
Ja.
Also die Autos früher hatten ja gar keine Substanz in der Karosserie.
Ja.
Also heute kannst du die, glaube ich, schon noch so zerdrücken, aber es braucht mehr Kraft. Aber ja, ich habe auch dann gedacht, naja, das wäre ein toller Plan gewesen, Jesse. Du fährst gegen Hanks Auto und dann kippt das ganze Wohnmobil so nach vorne.
Ja. Ja.
Fällt von seinem Fahrwerk runter.
Und Hank hat ja so ein fettes Auto. Ist das ein Defender sogar oder ist das ein Jeep?
Der ist auf jeden Fall schwerer als das Wohnmobil.
Ja. Kein Hammer. Ja, aber du meinst wahrscheinlich die Szene, in der Walter und Jesse dann da stehen und zugucken, wie das Crystal Chip zerquetscht wird.
Ja.
Und Walter steht irgendwie da und zeigt mit dem Finger auf irgendwas und erklärt irgendwas.
Ja, so wie so ein Großvater.
Ja.
Oh, hier und da und Jesse hört gar nicht zu.
Jesse guckt so ganz ungläubig, was da gerade passiert. Auch ein bisschen traurig.
Ja.
Wir konnten ja nicht hören, was er gesagt hat, weil ja Musik darüber lag.
Ja.
Was glaubst du, was er gesagt hat?
Es gibt so viele Möglichkeiten. Es könnte sein, dass Walter sagt, Jesse, ich hatte dir doch gesagt, du sollst Kühlwasser nachfüllen. Siehst du, wie wenig Kühlwasser da rausläuft?
Da kam wirklich wenig raus.
Du hast es nicht nachgefüllt.
Ja.
Oder er sagt, ach, den haben wir längst abgeschrieben.
Ja.
Oder er fragt, ob die Erdnussflips, die dann gerade rausfallen, ob die vielleicht noch gut sind.
Ich glaube, das waren diese Zwiebelringe, die Jesse noch immer isst.
Aber hatten die nicht auch so Erdnussflips mit? Die hatten noch mehrere Snacks mit.
Er hatte ja Zwiebelringe in der Hand.
Ja, ich dachte, sie hätten noch Erdnussflips dabei gehabt.
Wie auch immer.
Aber dass die da irgendwie rausfallen. Und,
ja.
Und
ich hätte gedacht, er hätte auch sagen können, so, guck mal da jetzt. Ich habe dir doch gesagt, der Rost ist nur oberflächlich. Oder dass Jesse war ein mobiles Start-up.
Entschuldigung.
Oder siehst du, Jesse, genau deswegen sagt man immer, keine emotionale Bindung zu Metall eingehen.
Mhm. Sehr gut.
Auch so ein Besserwisser-Spruch dann von ihm.
Ja.
Oder wenn du jetzt weinst, kondensiert deine Reue. Physikalisch faszinierend.
Aber ich finde es irgendwie einfach so cool, weil die beiden waren gerade so dermaßen unter Druck und waren kurz davor aufzufliegen.
Ja.
Und jetzt wird das Ding zerschrottet, was ja auch irgendwie emotional ist. Und Walter steht da und erklärt vermutlich irgendwas Technisches, dass es ja interessant ist, wie der Rahmen genau an dieser Stelle bricht.
Ja.
Oder wenn man jetzt mal realistisch denkt, was könnte er gesagt haben? Sowas wie, das Ding ist so konstruiert, dass es beim Verschrotten genau an der Stelle bricht, damit man es dann besser in diesen Zerkleinerer dann reinstopfen kann. Also sowas, was das macht Walter dann für mich irgendwie doch wieder ein bisschen sympathisch.
Ja.
Weil das irgendwie menschlich ist.
Ja, das stimmt. Ja, die haben tatsächlich da auch das echte Crystal Chip zerschrottet. Es gibt ja, keine Ahnung, irgendwo in den USA auf jeden Fall wie so ein Museum von Breaking Bad, wo ganz viele Sachen aus der Serie ausgestellt sind. Und da haben sie auch nochmal so ein Crystal Chip nachgestellt. Aber das echte wurde hier zerschrottet. Und Vince Gilligan hat auch gesagt, das ist, hat sich angefühlt, als würde man ein Familienmitglied umbringen.
Ja, das glaube ich. Nach 3,5 Staffeln, da ist das, glaube ich. Also ich kenne das aus vielen anderen Serienpodcasts, wo zum Beispiel bei The Office, wo dann darüber geredet wird, am Ende, wenn die Dreharbeiten abgeschlossen sind, was darf wer mit nach Hause nehmen? Die Sachen gehören ja alle dem Produktionsstudio und man darf nicht einfach irgendwas mitnehmen, aber es ist schon so, dass die dann fragen irgendwie bei der Produktion und denen sagen, ja, irgendwie ein, zwei Sachen kannst du dir mitnehmen. Und wenn sie dann zum Beispiel Schauspieler einladen in den Podcast, dann fragen sie auch immer, was hast du denn mitgenommen vom Set? Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass ja, man verbringt irgendwie viel Zeit mit den Gegenständen auch und es wachsen einem dann Sachen ans Herz. Und dass das bei dem Wohnmobil der Fall ist, da kann man mal von ausgehen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube hier, Dwight hat doch vom Set diesen Wackelkopf mitgenommen, der aussieht wie er.
Ja, zum Beispiel, genau. Ja.
Das hätte ich auch mitgenommen. Es gab hier noch einen kleinen Nebenhandlungsstrang von Gustavo. Mhm. Müssen wir jetzt auch nicht mehr lang und breit besprechen, aber ich glaube, es ist wichtig für die nächsten Folgen. Denn Gras ist gerade dabei, seinen Mitarbeitern zu erklären, wie sie noch besser gewisse Dinge sauber machen können oder Abläufe verbessern können, so also seinen Mitarbeitern bei Poyos Hermanos. Und dann kommen die Cousins ins Restaurant und gucken natürlich in ihrer typischen Art einfach nur durch die Gegend und setzen sich nebeneinander, nicht mal gegenüber, sondern nebeneinander an einen Tisch.
Weird.
Und da sitzen sie dann einfach rum und starren in die Luft. Sie essen nicht mal was. Und der Mitarbeiterin von Gus kommt das auch komisch vor. Und sie sagt denen dann auch, also einmal möchte sie ihnen sagen, sie sollen gehen, aber Gus hält sie ab. Mhm. Und einmal geht sie wirklich auch zu denen hin und sagt, die Plätze hier sind nur für zahlende Gäste, gehen Sie bitte. Und dann lässt Gus sich dann doch irgendwann darauf ein, mit denen ein Gespräch zu führen und sagt denen, sie sollen nach Sonnenuntergang mit in die Wüste kommen.
Ja.
Und da treffen sie sich dann auch. Und das ist wirklich ein bisschen, eigentlich eine schöne Szenerie, aber auch ein bisschen weird, weil sie wirklich mitten im Nichts sind.
Ja.
Und sie stehen voreinander, hinter ihnen ihre beiden Autos, also wie im
Film.
Ja, wirklich. Und das ist ja hier kein Film.
Nein.
Und Gus sagt den beiden dann, er hat ihnen schon gesagt, er braucht Walter White noch, er hat nördlich der Grenze das Sagen, sie dürfen ihn nicht umbringen. Mhm. Ist egal, wie lange sie jetzt schon warten. Er braucht ihn noch und sie dürfen es nicht. Er gibt ihnen nicht die Erlaubnis.
Obwohl er ja, Entschuldigung, vor 2 Folgen noch was anderes gesagt hat.
Ja, aber jetzt arbeitet Walter ja wirklich wieder für ihn. Und das ändert die Situation natürlich ein bisschen. Aber wahrscheinlich, um sich die Cousins auch vom Hals zu halten und vielleicht 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, sagt er ihnen dann, ich weiß auch sowieso nicht, was ihr von Walter wollt, denn er hat ja Tuku gar nicht umgebracht. Mhm. Das war ja Hank Schrader. Und dann haben die gesagt, also haben die Cousins geantwortet, ja, aber Bolzer hat gesagt, Polizisten sind tabu, dürfen wir nicht umbringen. Und dann hat Gus wiederum gesagt, wie gesagt, nördlich der Grenze habe ich das Sagen und ich gebe euch das Go, den tatsächlichen Mörder von Tuco umzubringen. Sein Name ist Hank Schrader und er ist DEA-Agent. Und die beiden gucken sich dann, ja, fast so glücklich.
Ne?
Ja, sie sind schon fast so glücklich wie Walter, als er Gail kennengelernt hat. Also kann man sagen. Und das ist dann wirklich auch die finale Szene und sieht nicht gut aus für Hank.
Nee, ich mache mir Sorgen.
Mhm.
Aber es ist ja interessant, dass sie im Kartell die Regel haben, dass Polizisten tabu sind. Eigentlich hätte ich gedacht, das ist, also man hört ja eigentlich andere Sachen.
Man hört andere Sachen, ja. Fisch ist ein anderes Kartell.
Aber vielleicht auch clever.
Ja, also ich würde es clever finden, zu sagen, Polizisten sind tabu. Denn so wie man das aus Serien mitbekommt, ist es ja so, sobald ein Polizist ermordet wird, sind die mit viel mehr Elan hinterher, die Gangster dann zur Strecke zu bringen.
Ich glaube, dass Gus auch hier ein bisschen Schadensbegrenzung betreibt, weil er müsste ja, oder er ist ja eigentlich schlau genug zu wissen, dass er sich auch nicht unbedingt in die Angelegenheiten des Kartells einmischen sollte. Er tut es hier aber.
Ja.
Indem er sagt, naja Leute, ich habe hier das Sagen, ihr könnt das ruhig machen.
Mhm.
Also wie der Vater, der den Kindern dann doch Süßigkeiten erlaubt, obwohl die Mutter sagt nein.
Mhm.
Und das kann ja auch zu Stress führen.
Ja.
Aber es ist vermutlich für ihn weniger Stress, als der Stress, den er hätte, wenn sie jetzt Walter umbringen würden.
Ja. Naja, und er schafft natürlich jetzt auch den Schwager von Walter dann aus dem Weg. Er verhindert, dass Walter aus Versehen was verraten könnte.
Ja.
Also schlau. Und wir wissen jetzt ja aus der Anfangsszene, die Cousins haben eigentlich kein Problem damit, Polizisten umzubringen.
Stimmt.
Und sie sind extrem gewalttätig.
Ja.
Und sie sind extrem besessen davon, Rache zu nehmen. Für den Tod von Tuco.
Das war das, was du vorhin meintest, wenn wir uns nochmal die letzte Szene angucken, dass das symbolisch dafür stand, dass sie auch Polizisten umbringen.
Ja.
Sehr gut, Luisa. Davon gibt es von mir jetzt ein Lob.
Danke. Freue ich mich. Nachdem du schon gesagt hast, ich bin eklig in dieser Folge, freue ich mich jetzt nochmal gelobt zu werden. Genau, das war auch die ganze Szene. Das war alles, was Gus in der Folge gemacht hat. Dann lass uns aber vielleicht nochmal einen Rückschluss ziehen zum Titel.
Mhm.
Und ich würde jetzt sagen, der Titel spielt auf das Ende einer Ära. Also der Titel lautet ja Sonnenuntergang. Und ich würde sagen, der Titel spielt auf das Ende einer Ära an. Denn das Wohnmobil, das Symbol für Walters und Jessys Anfangszeit und ja auch eigentlich für ihre Zusammenarbeit, wird zerstört. Und es ist auch das letzte Mal, dass Walter und Jesse in dieser Form als Team auftreten. Zumindest wird es so eingeleitet. Ob es jetzt wirklich so ist, wissen wir ja noch nicht. Mhm. Aber es kommt uns ja erstmal so vor, dass es das mit den beiden jetzt auch war. Und das Labor ist nun wirklich das Gegenteil vom Crystal Ship. Es ist steril, sauber und irgendwie kontrolliert.
Ja.
Also vielleicht auch eine Metapher für Walters wachsende Professionalität, aber eventuell auch für seinen Verlust von Menschlichkeit.
Ich finde, es ist ein guter Rückschluss. Ich habe aber meinen eigentlich schon fast gesagt, vorhin nämlich, dass ich glaube, dass wir haben jetzt hier ja sogar das Wort Sonne im Titel, im Folgentitel drin, nachdem ich ja letzte Folge schon über die Bedeutung der Sonne sprach. Ich sprach vorhin davon.
Ja.
Und ich glaube, dass dieser Sonnenuntergang eben, ja, es geht da um Walter, der sich der Überwachung entzieht. Mehr brauche ich nicht sagen.
Ja.
Ich habe es vorhin schon angedeutet. Ja. Ich habe den Rückschluss vorgenommen.
Ja, das ist auch okay, den vorwegzunehmen. Aber ich finde ihn gut.
Das freut mich.
Ja. Schön, ein schöner Titel mal wieder. Als ich ihn am Anfang gelesen habe, dachte ich so, oh, das ist ja bestimmt wieder wie Mandala. Aber hat doch jetzt ja gut gepasst.
Den finde ich auch wieder gut, den Titel, ja, weil da gibt es wirklich viel rein zu interpretieren.
Ja.
Und wie das ja so oft der Fall ist, es ist nichts davon falsch, Luisa.
Es ist absolut nichts davon falsch. Das ist wie bei einer Gedichtsinterpretation.
Was auf jeden Fall falsch sein wird,
ist deine Vorhersage.
Ja.
Ja, dann sag mal.
Ich traue so dem Braten mit Gail.
Ja, Gail.
Ich war mir nicht sicher, ob er Gail oder Gil heißt. Ich traue dem Braten nicht so richtig. Das ist fast zu schön. Also diese Montage da mit den beiden verliebten Turteltäubchen und Walter, der jetzt so happy ist und hier seiner neuen Sache nachgehen kann oder seiner alten Sache.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass Gail vielleicht noch irgendwie Dreck am Stecken hat. Dass der doch nicht so die Person ist, von der wir jetzt glauben, dass sie es ist.
Mhm.
Vielleicht ist er... Also, er sagt, Geheimagent. Nee, ich glaube nicht, dass er irgendwie, und das wäre aber auch gut, dass er irgendwie so ein Undercover-Typ ist. Und das würde aber viel Aufwand bedeuten. Och, wenn ich daran denke, was man als Undercover-Agent alles machen muss, da bleibe ich lieber Podcaster.
Ich glaube, man darf ja auch gar keine Straftat begehen als Undercover-Agent, zumindest in Deutschland nicht.
Das weiß ich nicht.
Kamera zu warm. Ich habe gesagt, die Kamera so nehmen. Das weiß ich auch nicht. Tschüss.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass er, ich habe jetzt gedacht, irgendwas gemacht hat, was Walters Grenzen überschreitet und was dann zum Konflikt zwischen den beiden führt. Zum Beispiel, dass er irgendwen umgebracht hat.
Aber das würde Walters Grenzen wirklich überschreiten.
Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Ja, vielleicht geht es noch mal in diese Richtung Libertarismus, wobei ich glaube, so eine politische Einstellung so kann uns eigentlich hier egal sein oder kann Walter auch egal sein.
Naja, das wurde ja mit Absicht erwähnt, ne?
Ja, aber ich traue dem irgendwie nicht.
Du findest ihn zu glatt.
Ja, also ich glaube, dass da noch irgendwas hintersteckt, was zu Problemen führen wird.
Mhm. Wird Hank ermordet?
Nein, Hank wird die Serie überleben. Es macht keinen Sinn, dass er jetzt ausgeschaltet wird, weil das ist ja, für mich ist das momentan das spannendste Element dieser Serie. Was passiert?
Hank?
Ja, Hank, der Walter und Jesse auf die Schliche kommt.
Ich finde Gustavo das spannendste Element der Serie.
Nee, finde ich nicht. Gustavo finde ich langweilig.
Oh.
Nein, finde ich auch nicht. Aber ich finde das, also die Folge hat mir sehr gut gefallen. Einmal natürlich, weil ich ein Fan von Hank bin und weil ich das einfach total spannend finde, wie, und eigentlich sehen möchte, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wie Walter in die Enge gedrängt wird. Und das wird er hier in der Folge. Und mir gefällt Walter in dieser Position.
Mhm. Bryan Cranston hat in dieser Folge übrigens Regie geführt.
Ja, aber wir wissen ja jetzt aus der letzten Folge, dass ich nicht weiß, was ein Regisseur ist. Deswegen kann ich jetzt mit der Information nichts anfangen, Luisa.
Ich habe gedacht, ich drop sie nochmal. Jesper, wer war denn dein Held der Folge?
Der Schrottplatzbesitzer war mein Held der Folge.
Good choice. Bisschen offensichtliche Choice auch, aber
ja,
gut.
Ist ein bisschen offensichtliche Choice. Habe ich vorhin auch gedacht. Aber er hat mich überrascht. Mhm. Ich habe mir in der Folge ja Gedanken darüber gemacht, was wird jetzt zu dieser Unterbrechung führen, dass das Hank nicht in diesen Wohnwagen reinkommt. Mhm. Und damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mit was anderem gerechnet. Und auch nicht damit, dass der Schrottplatzbesitzer sich so gut mit Recht auskennt.
Ja.
Und so stark für andere einspringt. Und er rettet ja hier Walter und Jesse.
Tut er. Also Saul auch später nochmal. Aber erstmal, ja.
Und dein Held ist jetzt Gail oder was?
Ja.
Gut. Entschuldigung.
Zum ersten Mal hast du es richtig geraten. Ja. Gut. Ja. Ich mag Gail generell, aber ich mochte auch gerne, dass wir jetzt das erste Mal in dieser kompletten Serie einen Menschen gesehen haben, der an Walter rankommt. Mhm. Einen Menschen, bei dem Walter sich wohlfühlt und irgendwie aufblüht.
Okay.
Habe ich hier noch nicht
so,
gesehen.
Du meinst emotional an ihn rankommt.
Ja.
Okay, weil ich hätte jetzt gedacht, Gustavo.
Also, Gustavo würde ich sagen, ist sogar vielleicht schlauer als Walter.
Ja, aber da emotional erreicht er Walter nicht.
Nee, genau. Also ich meinte wirklich sein Herz. Er hat sein Herz erwärmt.
Walter hat ein Herz?
Scheinbar. Du hast doch gesagt, sie gucken sich verliebt an. Ich glaube, Liebe geht nicht ohne Herz. Schönes Wandtattoo. Liebe geht nicht ohne Herz. Ja, schöner Folgentitel.
Schöne Überraschung.
Liebe geht nicht ohne Herz. Ja, das stimmt. Also, das mochte ich gerne. Das mag ich gerne, dass das so war. Was auch immer uns mit Gail noch erwartet, in dieser Folge hat er es auf jeden Fall verdient.
Mhm.
In meinen Augen.
Ich möchte jetzt noch nichts versprechen, aber ich kann mir vorstellen, dass der Folgentitel irgendwie in die Richtung geht.
Ja.
Mal sehen.
Die Leute werden es schon wissen. Wir nicht. Die gucken jetzt auf den Titel und denken,
Enttäuschung.
Ja.
Haben sie sich doch für Liebe geht nicht ohne Herz entschieden.
Ja.
Ja, danke, dass ihr diese Folge gehört habt.
Ja. Wir waren ein bisschen privater heute auch.
Vor allem Luisa.
Ja. Du hast gemeine Sachen über mich gesagt. Ich habe ja nur...
Ja, wer geht denn auch mit Sportklamotten ins Bett?
Jetzt aber mal Ruhe. Ich glaube, die Sportklamotten hatte ich gar nicht mehr an. So.
Okay.
Tschüss. Wir hören uns nächste Woche, wenn wir Folge 7 besprechen, die dann wieder von Jesper zusammengefasst wird. Und wir freuen uns auf Ende von Staffel 3. Das ist noch nicht nächste Woche, aber wir freuen uns trotzdem.
Da blieb mir gerade die Luft kurz weg.
Wer die Serie kennt, weiß, was uns diese Staffel noch erwartet.
Gut.
Bis dahin, arrivederci und ciao. Break in, break in, break.